Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft über Anwendungsfelder der KI, nicht nur über ChatGPT, die ökonomischen Effekte, aber natürlich auch die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
Wir, das sind
Peter Buxmann
und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser heutiger Gast ist Johann Jungwirth. Er ist Senior Vice President für autonomes Fahren beim israelischen Automobilzulieferer Mobileye. Das Unternehmen gehört heute zu Intel. Zuvor war er bereits lange Jahre in der Automobilbranche tätig, unter anderem Chef bei Mercedes-Benz Research and Development North America sowie bei Volkswagen als Vice President für Entwicklung von Mobility-as-a-Service-Angeboten zuständig. Zwischenzeitlich war er zudem Director bei Apple für die Abteilung Mac Systems Engineering. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hallo, JJ.
Hallo, Holger und Peter. Schön.
Fangen wir mal vielleicht mit einer ganz, ganz allgemeinen Frage an. Also gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wenn man da über das Thema autonomes Fahren gesprochen hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, im Jahr 2023, dann fahren schon ganz, ganz viele Autos autonom. Nun ist es nicht ganz so gekommen. Wie schätzt du denn den Stand der Entwicklung beim autonomen Fahren heute generell ein und wie schnell wird es dann tatsächlich kommen?
Ja, also ich glaube, dazu gibt es vielleicht zwei Dinge zu betonen. Ja, das eine ist, es gibt heute schon Ortschaften, also wie in San Francisco, wie in Phoenix, Arizona, wie demnächst dann auch in Austin, in Texas oder in China, in einigen Städten in China, wo es zumindest also Hunderte, ja, von selbstfahrenden Fahrzeugen in der Regel im Ride-Hailing-Einsatz schon unterwegs sind, ohne Fahrer. Ja, da muss man sich im Prinzip nur auf einer Plattform anmelden, wie jetzt bei Cruise oder Waymo, und kann die Dienste nutzen. Ja, und wer heute nach San Francisco fliegt, kann das schon erleben. Das heißt, die Zukunft ist schon hier, nur eben noch nicht überall. Stand der Technik ist, dass das funktioniert. Ja, aber für Skalierung und eben für den breiten Einsatz eben überall oder in sehr vielen Umgebungen, da braucht es noch ein bisschen. Und das Schöne ist, dass wir also jetzt schon so weit sind, sowohl technisch als auch, was die Gesetzesrahmenbedingungen angeht. Und aber auch die Bereitschaft der Leute, ja, das muss ja alles zusammenkommen, also eben Stand der Technik, die Möglichkeit, die Zulassung, der gesetzliche Rahmen und auch Nutzer, die das eben nutzen wollen. Also es geht jetzt los, aber ich sag mal, die Skalierung, und das ist bei jeder S-Kurve so, ja, dass ja dieser Anfang sozusagen des S graduell verläuft, aber selbst das ist schon, sag ich mal, erwartungsgemäß, also eine exponentielle Kurve, nur am Anfang einer exponentiellen Kurve sieht es halt noch alles nach sehr klein aus, ja.
Du hast einige Städte in den USA genannt, in China gibt es auch einige Städte. Wie sieht es denn aus mit Deutschland oder Europa? Woran liegt es denn, dass wir solche Services noch nicht im Angebot haben? Ist das ein Regulierungsthema? Ist das, wollen die Menschen das hier vielleicht noch nicht? Wo liegen die Gründe und der Ausblick, wann kommt es hier an?
Ja, also Deutschland ist da im Jahr 2022 vorangeprescht auch, was den gesetzlichen Rahmen angeht. Das hat mich sehr gefreut, ja. Wir haben da auch schon 2016, 17 angefangen, ja, dafür zu werben. Regierung dann im Amt, ja, von 2017 bis 2021 hatten das auch eben in der Regierungsvereinbarung drin, dass das sozusagen kommt, ja, und dass sie den Gesetzesrahmen schaffen. Das haben sie auch geschafft. Im Juli 2021 kam dann das neue Gesetz zum autonomen Fahren. Es hat dann eben nochmal etwa ein Jahr gedauert, bis die AfGBV, also die Verordnung, dann soweit war. Aber jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr, 22, im Juli, kam dann auch die EU-Verordnung dazu. Das heißt, man hat jetzt in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Ländern, einen Rahmen dafür. Das ist jetzt noch alles unter einer Kleinserie. Das heißt also bis zu in der Regel 1.500 Fahrzeugen, 250 pro EU-Land. Das heißt also jetzt sozusagen ein Supply-Thema, nicht ein Demand-Thema. Das heißt also jetzt sind Technologieunternehmen wie wir gefragt, loszulegen. Wir haben auch die ersten Partnerschaften, zum Beispiel mit Sixt in München, mit der Deutschen Bahn, mit RMV in Darmstadt und Umgebung und noch ein, zwei andere, sag mal, Städte, mit denen wir jetzt da im Gespräch sind. Und für uns geht's jetzt also im Prinzip in diesem Jahr los, auch eben langsam, und dann in den nächsten ein, zwei Jahren, sag mal, wird man das dann schon merken. Und ich glaube, so 2025 nach heutiger Sicht kommen dann auch, sag mal, die ersten Hersteller dazu und eben Anbieter von Fahrzeugplattformen, und dann wird man auch da eine Diversität sehen. Ja, also ich glaube, das ist dann auch noch wichtig, dass dann eben nicht nur Ride-Hailing wie Taxis oder so Fahrzeuge sind, wo man eher als einzelne Person oder Familie oder irgendwie mit Geschäftsfreunden eine Fahrt bucht, sondern dann auch Shuttles, ja, wo ja die Städte sehr, sehr dafür sind und drauf hoffen.
Also 2025, das ist ja in absehbarer Zeit, ne? Also ist das jetzt sozusagen der Hoffnungswert, oder bist du dir da sehr sicher, dass es bis dahin kommt? Weil, wie gesagt, wir hatten schon häufiger solche Zielmarken, die dann nicht erreicht wurden.
Also alles, was ich heute sehe, ja, sowohl jetzt Stand der Technik, gesetzlicher Rahmen, also Fahrzeughersteller, Anbieter und dann eben auch Betreiber, ja, weil wenn man sich die neue Wertschöpfungskette anschaut, sind es 5 Wertschöpfungsebenen. Ja, die unterste Wertschöpfungsebene, das sind Unternehmen wie wir, also Self-Driving System Anbieter, das ist sozusagen Maas Layer, ja, Ebene 1, dann Mobility as a Service, also Maas Ebene 2, sind dann die Fahrzeughersteller. Ja, da haben wir jetzt die ersten Partnerschaften, zum Beispiel mit Benteler, ihr neues ausgegründetes Unternehmen Holon, mit Schaeffler und auch einem großen Hersteller, wo es dann demnächst auch nochmal ein paar News dazu gibt. Und dann die dritte Ebene, das sind dann sozusagen die Betreiber, das heißt die Operator, denen dann die Fahrzeuge auch gehören, die dann die Halter der Fahrzeuge sind. Es können Unternehmen wie Deutsche Bahn sein oder lokal eben wie RMV oder Sixt im privaten Umfeld. Und dann Maßebene 4, dort sind es dann eher die Dienstleister, die sozusagen die Angebote dann mit den Apps anbieten, wo man die Fahrten dann drüber buchen kann. Das können dann Unternehmen wie Aioki sein oder Moovit, Teil von Mobileye oder andere, oder eben dann auch Uber oder Sixt, ja, solche Plattformen. Und dann Maßebene 5, ja, der oberste Layer, da geht's dann um, sage ich mal, tatsächlich Angebote, zum Beispiel auch Applikationen, Werbung. Man kann ja da schon sehr weit denken, dass irgendwann eine Fahrt von A nach B vielleicht vom Dienstleister, also von zum Beispiel einem Hotel oder einem Restaurant bezahlt wird und nicht mehr von der Person, die sich ins Fahrzeug setzt, um dorthin gebracht zu werden. Also Werbung wird da eine große Rolle spielen, ja, werbebasierte, sag mal, Geschäftsmodelle, und das ist dann so die neue Wertschöpfungskette, und da werden auch neue Player Platz finden, ja.
Du hattest eben das Stichwort Stand der Technik genannt, was ich ganz gern mal aufgreifen würde. Man sagt ja immer so, autonomes Fahren ist so ein typisches Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz. Dazu eigentlich so zwei Fragen. Also einmal, was für eine KI steckt da heute drin und was kann noch kommen? Und zum anderen die Frage, wie viel KI steckt denn tatsächlich drin in so einem autonomen Fahren-Algorithmus? Also ich nehme einfach mal das Beispiel, der Abstand zu deinem Vordermann im Auto reduziert sich, ne? Das nimmt der Sensor wahr. Und dann wird man ja wahrscheinlich einfach eine einfache Wenn-Dann-Regel definieren. Also wenn der Abstand sich jetzt auf so und so verringert, dann geh bitte auf die Bremse. Das ist ja, diese Kernfunktion ist ja nun keine wirkliche KI.
Also es steckt ganz, ganz viel KI in selbstfahrender Technik, ja. Und das fängt an mit der Umgebungserfassung. Also wenn man sich die Sensorik anschaut, ja, zum Beispiel Stand heute jetzt bei uns, wir haben 9 LIDAR-Sensoren, also 9 laserbasierte Sensoren, also 3 Long-Range-Weitsicht-LIDARe. Und zwar oben auf dem Dach, einer nach vorne gerichtet, 2 dann jeweils zur Seite. Dann haben wir 6 Short-Range-LIDAR-Sensoren um das Fahrzeug herum verteilt, 2 nach vorne, 2 nach hinten, jeweils einen zur Seite. Dann 11 Kameras im Primärsystem, dann noch eine oder zwei Kameras im Sekundärsystem in der Rückfallebene und dann noch 6 Radarsensoren. Das heißt, das ist heute unser Standard-Sensor-Set. Jetzt kann man sich vorstellen, von diesen, sag ich mal, in Summe 15 Radar-LiDAR-Sensoren plus nochmal 11 plus Kameras, diese Daten zu verarbeiten. Und wir erstellen daraus zum Beispiel 3 Umgebungsmodelle, 3 Umgebungsdarstellungen. Einmal kamerabasiert, dann Radar-LiDAR-basiert und daneben dieses Komfort, der Sensing State, wie wir den nennen, also ein Umgebungsmodell. Und diese 3 Umgebungsmodelle, die werden natürlich durch KI erstellt. Das heißt, die KI lernt zum Beispiel dann auch die Klassifizierung von Objekten. Also, dass das eben eine Person ist oder ein Motorrad oder ein Fahrrad oder ein Motorroller oder ein LKW oder ein Bus und so. Dann die ganzen Schilder, die zu erkennen, zu interpretieren. Das heißt also, die Interpretation der Umwelt, das macht man heute nicht mehr klassisch sozusagen irgendwie modellbasiert, sondern dann tatsächlich mit KI. Also und da gibt's dann, sag mal, hunderte von, sag mal, kleineren und größeren KI-Modellen, also Deep Neural Networks, ja, also solche Netzwerken, die trainiert sind, um zum Beispiel Straßenmarkierungen zu sehen, ja, Ampelfarben zu erkennen oder eben die komplette Umwelt zu erkennen, zu klassifizieren und dann entsprechend ja bei Dunkelheit, bei Tageslicht, im Nebel und das ist hochkomplex. Das ist ein ganz wichtiger Teil und auch wichtig ist, ja, zu sagen, also dass wir zum Beispiel in der Entscheidungslogik keine KI haben, dass es dort also sehr formell zugeht, also ein formelles Modell, also zur Entscheidungsfindung. Ja, dann gibt es also, ich sag mal, im Mapping-Bereich, also da wird auch viel KI offline verwendet. Also wir haben ja Millionen Fahrzeuge heute auf der Straße mit Mobileye-Technologie, mit einer Frontkamera, also basierte Assistenzsysteme. Und wir bekommen etwa 10 Kilobyte pro Kilometer an Daten und da steckt also ganz viel Information drin eben zu den Straßen. Daraus sag mal, können wir aus der Crowd also diese hochdefinierten Karten erstellen und in diesem Prozess, das sind auch nochmal 250 Layer zum Beispiel, ja, an Informationen, ganz viel KI, um aus diesen Schwarmdaten dann, ja, eben diese hochdefinierten Karten zu erstellen.
Ja, interessant. Wir hatten ja gesagt, wahrscheinlich, oder du hattest gesagt, wahrscheinlich dauert es nicht mehr so lang, bis wir zum Einsatz kommen. Was sind denn vielleicht mal so nochmal aus technologischer Sicht so eine Kernherausforderung, vielleicht auch gerne im KI-Bereich, die Hersteller noch überwinden müssen?
Also der Haupt Fokus liegt momentan auf der Validierung, ja, auf der Validierung, auf dem Testing, auf der Erprobung und letztendlich ist die Herausforderung und deswegen, das sieht man jetzt auch eben diese Longtail, ja, also dass eben etwas länger dauert als vielleicht ursprünglich angedacht. Ja, Google und auch Tesla und andere hatten ja alle angekündigt, so dass es 2018, 19, ja, losgeht. Google hat es tatsächlich oder Waymo dann eben geschafft, Ende 19 einen ersten Dienst dann da in Phoenix, Arizona auf der Straße zu haben. Aber letztendlich geht es darum, also vom MTBF her nennen wir das, also Mean Time Between Failures, das heißt also die Anzahl der Betriebsstunden zwischen, sage ich mal, Systemfehlern oder, ich sag mal, irgendwie einem Fehler in der Umgebungserfassung, ja, die zu einem Unfall führen können. Und ich sag mal, das Gesetz schreibt vor, dass wir mindestens genauso sicher fahren wie der Mensch. Das heißt jetzt zum Beispiel in Deutschland sind es etwa, ja, je nach Rechenart und je nach, sag mal, Klassifizierung, ob man jetzt also alle Unfälle einberechnet oder eben nur Unfälle mit leichten Verletzungen oder eben schweren Verletzungen oder dann Verkehrstode und so. Aber jetzt bei zum Beispiel allen Unfällen zusammengerechnet, liegt man bei etwa 10.300 Stunden, Betriebsstunden zwischen Unfällen, ja, wenn man den menschlichen Fahrer als Referenz sieht. Das heißt, das ist die Mindesthürde. Und da, sag mal, arbeiten jetzt alle darauf hin, also das zu erreichen und dann aber auch zu beweisen, zu belegen, den Behörden gegenüber, einem KBA zum Beispiel, einem Kraftfahrtbundesamt gegenüber, dass man eben diese Sicherheitsstufe erreicht hat. Und ich sage mal, klar, das Ziel ist, Faktor 10, Faktor 100 besser zu sein als der Mensch.
Welche KI-Entwicklungen sind denn noch notwendig, bis es wirklich wirklich so gut wird, wie du gesagt hast, Faktor 10, Faktor 100 besser. Also was muss die KI denn noch besser können, als sie heute es leisten kann?
Ja, also da geht es ganz, ganz viel um Redundanz. Ja, das heißt also, man hat zwar die eine, sag mal, Redundanzebene, also in der Hardware, wir nennen das also echte Redundanz, True Redundancy, dass wir also wirklich komplett, also unabhängige Systeme haben, also die von der Spannungsversorgung, von, sagen wir mal, selbst der 12-Volt-Batterie und dem Stromversorgungsnetz, also des Fahrzeugs angefangen, über dann die Platinen, die SoCs, das heißt die Chips, die Prozessoren, auf denen dann die Software läuft, dann über die Software bis hin zur Entscheidungslogik. Das heißt also im Prinzip unsere 11 Kameras und die Verarbeitung dann dieser Daten der Kameras mit der gesamten, Objekterkennung, Lokalisierung und alles, was dazugehört. Dann eben Radar LiDAR auf der zweiten Ebene, das heißt unserem Sekundärsystem, komplett andere Spannungsversorgung, Prozessoren, Platinen und so weiter bis hin zur Software. Und dann innerhalb dieser beiden unabhängigen Stacks und sag mal schon Self-Driving System Untersysteme hat man dann nochmal Redundanz. Das heißt also, da liegt ganz viel Fokus jetzt auf KI-Modellen, KI Deep Neural Networks, um zum Beispiel die gleiche Task durch unterschiedliche neuronale Netze zu erfüllen, um sozusagen selbst innerhalb des Vision Stacks, also Redundanz zu haben. Ja, da gibt es zum Beispiel dann die Möglichkeit, also wir haben Überlappung zum Beispiel unserer Kameras. Wenn man unsere 11 Kameras anschaut, da haben wir 7 hochauflösende um das Fahrzeug herum, dann die 4 Fischaugenkameras eben für den Nahfeldbereich. Aber wenn man jetzt die 7 hochauflösenden Kameras anschaut, die haben jeweils eine Überlappung zueinander. Das heißt also, wir haben nochmal Stereobilder, ja, die entstehen durch diese Überlappung von mehreren Kameras. Wenn man jetzt dann jeweils diese Überlappungen nimmt, das Stereobild stitcht, also zusammenführt zu einem Bild, da haben wir also für komplett andere neuronale Netze, andere KI, dann Input, um über, ich sag mal, einen redundanten Weg aus den Kamerabildern sozusagen zu erkennen, was freie Fläche ist, die befahrbar ist, ja, also Free Space oder wo Bordsteine sind oder Objekte sind. Das heißt also, da steckt jetzt ganz, ganz viel Arbeit drin, um neue KI-Modelle, weitere KI-Modelle, hinzuzufügen, um eben Redundanz auch für die Lokalisierung, um zum Beispiel sich zu verorten. Ja, man kann es, um sich zu verorten, kann man die Bordsteine, man kann also irgendwelche Masten, man kann im Tunnel Ventilatoren oder andere, Artefakte verwenden. Und da steckt sozusagen die Arbeit drin. Und das führt dann am Ende auch dazu, um auf diese hohen MTBF, Mean Time Between Failures, Betriebsstunden eben zwischen möglichen Unfällen zu kommen.
Nun habt ihr viele Kunden aus der Automobilindustrie natürlich, die Hersteller. Ihr habt aber auch Kooperationspartner wie Sixt beispielsweise oder die Deutsche Bahn. Beschäftigt ihr euch eigentlich auch mit dem Thema, was eigentlich die Fahrerinnen und die Fahrer dann letztendlich wollen? Die wollen natürlich Sicherheit. Sind die begeistert davon? Wollen die zukünftig autonom fahren? Oder haben sie eher Angst oder sagen, nee, das will ich eigentlich gar nicht?
Also, ich kenne viele Studien dazu. Wir haben schon bei Mercedes-Benz, bei Daimler früher, wo ich 20 Jahre gearbeitet habe, viel an dem Thema gearbeitet. Das Interessante ist, alle Studien und alle, auch eigenen Erfahrungen zeigen, dass sich die Menschen, die meisten Menschen, sollte ich sagen, relativ schnell dran gewöhnen. Das heißt also, man erreicht relativ schnell diese Schwelle, zum Teil schon innerhalb von der ersten Fahrt nach 10, 15 Minuten, dass man dem Fahrer, ja, dem digitalen Fahrer vertraut und dann sein Smartphone rausholt oder sein Tablet und dann einfach sich dran gewöhnt. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, da gibt es also Beschwerden, ja, zum Beispiel aus San Francisco von der Feuerwehr oder Polizei, dass die dort Anrufe bekommen, weil die Mitfahrer, zum Beispiel dieser Fahrdienste von Cruise und von Waymo, einschlafen. Die sind dann allein im Auto, haben sich vielleicht keinen Wecker gestellt oder so. Das Fahrzeug kommt zum Ziel und der Passagier schläft, ja. Ist nochmal ein neues Thema, an das man vielleicht jetzt gar nicht zuerst denkt, ja, wenn man so ein autonomes Fahrzeug, aber da ist dann das Gewöhnen und das Vertrauen so hoch, dass man dem sozusagen blind vertraut. Ich meine, es gibt immer ein paar Prozent, die nicht fliegen wollen, die nicht in den Zug einsteigen oder die dann eben auch nicht solche Dienste nutzen oder solche Fahrzeuge wollen. Aber ich glaube, dass generell, auch weil wir eben ja auch parallel zum Beispiel als Mobileye, nicht nur mit Mobileye Drive, ja, als Produkt, als Self-Fahrsystem, der eben eine Level 4, Level 5 bedienen, sondern auch mit unserem Mobileye Chauffeur, also sag mal, wir nennen das Eyes Off, Hands Off, das ist sozusagen so eine Art Level 3 System, wo dann noch ein Fahrer am Steuer beziehungsweise auf dem Fahrersitz sitzt, aber der nichts zu tun hat, wenn diese Eyes-Off-Funktion aktiviert ist. Und ich glaube, dass jetzt so parallel durch die Hands-Off-Funktionen und dann Eyes-Off-Funktionen immer mehr Leute dann auch in ihren eigenen Fahrzeugen das erleben und merken, ah, ja, die Technik funktioniert, auch weil man selber jetzt noch sozusagen hinterm Steuer sitzen und übernehmen kann, wenn man möchte.
Die große Frage oder eine große Frage ist ja, also einmal abseits der Technik ist, wie entwickeln sich denn daraus neue Geschäftsmodelle? Also was glaubst du, wird es zuerst sowas wie einen Robo-Taxi-Service geben, dass man eben das auf der App sein Auto oder sein autonomes Fahrzeug ordern kann und es parkt dann, hält dann vor einem und man steigt ein und lässt sich wie mit dem Taxi irgendwo hinbringen? Sind es Mietwagengeschichten, die dort laufen? Wird es eher, sag ich mal, in den Privatwagen der Menschen zum Einsatz kommen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, sag ich mal, $10,000 zu zahlen und bekomme dafür ein autonomes Fahrzeug und kann mich auch mal schlafen legen, wenn ich will, aber es ist immer noch mein Auto, also kein Taxiservice, sondern ein privates Auto. Welche Geschäftsmodelle, denkst du, werden sich am schnellsten etablieren?
Also am Ende, ich sag mal, werden sich beide Wege durchsetzen. Also wir sind der festen Überzeugung, dass also beides jetzt für uns, jetzt Mobileye Drive als auch eben Mobileye Chauffeur, also für eben, ich sag mal, Fahrdienste und eben im Privat-Pkw-Bereich sich durchsetzen. Es geht sicherlich los mit Fahrdiensten, ja, weil die Technologie jetzt einfach noch so teuer ist, dass sich das einmal ein Endkunde nicht leisten kann, um es jetzt für sein PKW jetzt als Sonderausstattung zu kaufen. Ja, das wird dann aber ab 2026 oder so dann auch der Fall sein. Da sehen wir dann so 25, 26 dann auch die ersten Anwendungen kommen, wo man sich das dann eben bestellen kann, ja, als eine hochpreisige Ausstattung. Das können dann vielleicht 15.000 Euro oder 12.000 Euro oder so sein, die man dafür bezahlt, ja, für seinen persönlichen Chauffeur sozusagen. Und für die Fahrdienste, ich meine, Fahrdienste können sich heute, wenn man sich jetzt sich mal überlegt, also jetzt nehmen wir mal in New York so ein Taxi, ja, was im Zweischichtbetrieb fährt, und ein Taxifahrer, der vielleicht einmal $40,000 oder so im Jahr verdient, wenn man dort einmal 40.000 mal zwei, also zwei Fahrer, eben zwei Schichten und dann über 3 Jahre zum Beispiel die Lebenszeit oder so Nutzzeit eines Fahrzeugs, dann liegt man da bei $240,000, die man heute für einen Fahrer ausgibt, wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich betrachtet, eben aus Sicht eines Taxibetriebs. Ja, das heißt also, da kann man sich also locker, ja, sag ich mal, einen digitalen Fahrer für vielleicht $60,000-$70,000 oder so leisten, der den gleichen Job erledigt.
In vielen Fällen in Bereichen der KI hat man ja so das Gefühl in Deutschland und Europa, dass die US-Amerikaner, vielleicht auch die Chinesen, uns hier so ein bisschen davonlaufen, was Technologie angeht. Täuscht der Gedanke, ist das beim autonomen Fahren wiederum genau die gleiche Geschichte? Oder wie sehen Sie diese Perspektive so aus europäischer Sicht?
Also das ist tatsächlich schon ähnlich, ja, dass wir also in den USA, in China und jetzt eben für uns eher jetzt hier im europäischen Raum, ja, in Israel, ja, eben solche Schwerpunkte haben, und wo ja tatsächlich jetzt also an der praktischen Umsetzung und auch tatsächlich also mit einem Path to Market, ja, also mit einem Weg, realistischen Weg, das jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren dann auch umzusetzen, sehen und man sieht auch, dass das Feld sich konsolidiert, ja, wenn man sich heute anschaut, viele, ja, der Selbstfahrunternehmen, der Technologieunternehmen gibt's heute nicht mehr, ja, die wurden entweder aufgekauft oder haben es nicht geschafft, wie jetzt Argo AI, die schließen mussten. Und ich glaube, diese Konsolidierungswelle wird noch ein bisschen weitergehen. Am Ende werden vielleicht eine Handvoll oder so, ja, Technologieanbieter übrig bleiben. Und das kostet aber auch, ja. Ich meine, die Entwicklung eines solchen Selbstfahrsystems liegt ja bei vielleicht 4 bis 5 Milliarden US-Dollar oder so. Ja, das heißt also, es ist auch so, das eine ist sozusagen den Mut zu haben, ja, und die Überzeugung, dass man, wenn man das Geld investiert, es dann auch technisch schafft. Dann natürlich die Vermarktungsseite, aber auch die Talente. Ja, und man muss schon sehen, also ich meine, ich bin ja selber 11 Jahre in den USA gewesen, dort gelebt, gab 8 Jahre im Silicon Valley, und da war es schon 2010 klar, ja, dass das kommt und dass das einer der Hotspots ist, wo eben Unternehmen also nicht nur forschen, ja, sondern tatsächlich einen Weg zur Serienentwicklung und dann eben zur Markteinführung sehen.
Und wird es dann, sag ich mal, aus Sicht der deutschen Hersteller zu Kooperationen kommen, also zum Beispiel mit Mobileye oder mit anderen, dass man sagt, okay, man hat es vielleicht nicht selbst entwickelt, aber man hat dann halt die Kooperationspartner, die das entwickelt haben und geht mit denen zusammen. Ist das das Modell aus Sicht der deutschen Unternehmen? Also so zeigt es sich im Moment.
Stand heute sehe ich das als den wahrscheinlichsten Weg, ja. Und ich komme ja selber aus von, sag mal, Mercedes und Volkswagen und war ja 25 Jahre in Summe bei Herstellern tätig. Und es ist auch, sag ich mal, jetzt ein Punkt, glaube ich, auch erreicht, wo es sehr schwer ist, ja. Also wenn man jetzt anfängt und, sag mal, 10 Jahre sozusagen nach den Technologie, sag mal, Anbietern, wie jetzt uns, es ist schwer, diese Zeit aufzuholen, weil das Rad dreht sich ja weiter, ja. Das heißt also, wir werden in 10 Jahren woanders sein als jemand, der heute anfängt, ja. Und das heißt also, das ist so der eine Aspekt. Und ich glaube, es macht auch nicht unbedingt Sinn, ja, dass jetzt einmal ähnlich wie beim Motor, wo man ja in der Vergangenheit sozusagen als Hersteller irgendwie stolz war und man hatte da auch, sagen wir mal, gewisse, sag mal, Drehmomentkurven oder Geräusche oder was weiß ich, andere Prinzipien, Dauerhaltbarkeit und so, wo man sich eben dann mit einem Motor auch durch Leistung und anderes dann eben unterscheiden konnte. Ich glaube, bei einem Fahrer am Ende will man ja einfach nur, dass der Fahrer sicher fährt, die Verkehrsregeln einhält dann halt noch, sag mal, Optionen hat, vielleicht den Komfort einzustellen oder auf das Fahrwerk oder vielleicht im privaten Umfeld, da geht's vielleicht, sag mal, noch um das Tunen, ja, also dass vielleicht ein System in einem Audi eher einem Audi-Fahrer entspricht oder einem Porsche-Fahrer und so, ja.
Wie ist denn das mit dem Thema Haftung, ne? Wenn ich nochmal so die Brille von so einem Autofahrer aufsetze? Also wenn ich mit meinem autonomen Fahrzeug gegen einen Baum fahre, ja, oder das Fahrzeug macht unmittelbar eine Vollbremsung ohne Anlass, kennen einige von meinen Bekannten schon. Wer haftet denn da in Zukunft? Ne? Also die Frage stelle ich auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der EU, die ja gerade so eine Art Beweislastumkehr vorbereitet, dass eben die Hersteller von solchen Systemen bei Haftungsfällen ihre Algorithmen offenlegen müssen, ne? Und die Idee, um eben nachzuweisen, dass die KI eben fehlerfrei gearbeitet hat. Was glauben Sie denn hier in dieser Richtung, wo die Reise hingeht?
Gut, klar, also ist das Thema Haftung eigentlich schon recht, also gut geregelt ist, ja. Also ich sage mal, auch jetzt in Gesprächen mit den Versicherungsunternehmen, auch jetzt wie Allianz oder Hoch Coburg, oder ergo, also im Prinzip die Bereitschaft, ja, solche, sag mal, Dienstleistungen, Fahrdienste, aber dann auch die Hersteller beziehungsweise die Fahrzeuge zu versichern. Also das ist da, das ist recht klar, sag mal, von der Verantwortung her, sag mal, auch zwischen Hersteller und Technologieanbieter, dadurch, dass man ja die Daten hat, auch über, sag mal, einen Event Data Recorder, der ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, oder eine Blackbox, wo noch mehr Daten also gespeichert sind, da wird es in Zukunft gar keine Diskussion dazu geben, wer, sag mal, schuldig ist beziehungsweise verantwortlich ist für einen Unfall. Und dementsprechend, sag mal, werden, sag mal, in der ersten Stufe die Versicherungen, ähnlich wie heute, ja, Schäden decken, und dann geht es halt darum, auch sicherzustellen, sozusagen, dass also alles mit gutem Gewissen mit der richtigen Due Diligence, ja, durchgeführt wurde, nicht fahrlässig gehandelt wurde und so. Also klar, dafür hat man auch die Absicherung, auch im Entwicklungsprozess arbeitet man ja mit Unternehmen, mit technischen Diensten zum Beispiel zusammen, wie jetzt TÜV Süd in unserem Fall oder DEKRA oder anderen, um schon, sag mal, in der frühen Phase sicherzustellen, dass das alles funktioniert. Und klar ist, dass man natürlich ein Restrisiko hat. Ich meine, selbst wenn man eben einen MTBF von 1 Million Stunden hat.
Ja. Aber vielleicht habe ich es jetzt ja nicht ganz verstanden. Daher frage ich nochmal, wenn ich jetzt mit meinem autonom fahrenden Auto gegen den Baum fahre, Fahrzeug hat Totalschaden. Meinetwegen, ich bin gut versichert. Ne? Dann ersetzt mir die Versicherung zwar den Schaden, aber ich werde entsprechend hochgestuft und dann bin ich als Fahrer ja immer noch der Dumme.
Gut, das kommt jetzt darauf an, natürlich, ob man jetzt eben von einem Fahrdienstfahrzeug redet, ja, wo es ja nochmal was anderes ist, oder eben von einem privaten PKW. Ich glaube, auch beim privaten PKW wird es dann, sag mal, Modelle geben, dass eben nicht die eigene Versicherung, also ich meine, wenn es klar ist, dass der Nutzer in dem Fall, der Fahrer, der ja, sag mal, Passagier war, nicht schuld war, da bin ich schon der festen Überzeugung, dass dann auch die Versicherungsanbieter dort fair sein müssen und sein werden, dass man nicht zu etwas, ja, also zum einen verantwortlich gemacht wird, aber auch zum Beispiel negativ durch jetzt Punkte oder Premium oder so, dass der hochgeht. Also da würde ich jetzt erwarten, ich meine, das haben wir in anderen Umfeldern jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich denke jetzt nochmal in Flugbetrieb oder andere, wo es natürlich eher B2B ist, aber ich glaube, das ist nicht ein Thema. Also das werden die Versicherungen sicherlich gut lösen.
Ja, so ein ähnliches Thema hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge hier eigentlich im Bereich der Medizin, wo unser Gast, der Joshua Gavlitsa, dann so gesagt hat, naja, die Anbieter von diesen medizinischen Systemen werden wohl kaum die Haftung übernehmen, wenn dort in dem Medizinbereich irgendwelche Fehler gemacht haben. Insofern bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das Thema sozusagen sich wirklich von alleine löst.
Also es wird auf jeden Fall intensiv ja an dem Thema gearbeitet. Und ich kann jetzt nur sagen, aus unseren eigenen jetzt konkreten Projekten, an denen wir arbeiten, in denen wir arbeiten, mit unseren Partnern, also ist das alles einmal gut gelöst und wir sehen da diesbezüglich bisher also keine offenen Themen. Ja.
Was mich noch interessieren würde, ist sozusagen, ja, das Zusammenspiel zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, wenn es jetzt sozusagen auf der Straße die beiden aufeinander prallen. Ne? Also wenn wir in der Übergangsphase autonome Autos haben und Autos, die von Menschen gesteuert werden und Fußgänger, die möglicherweise wissen, da kommt ein autonomes Fahrzeug, das wird bremsen, da bin ich ziemlich sicher, und gehen einfach über die Straße und vertrauen darauf, dass sozusagen die Technik da funktioniert. Wie glaubst du, wird dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und KI auf der Straße funktionieren? Wie wird das ablaufen in dieser Zeit, in der es beides gibt?
Mhm. Ja, ein sehr wichtiger Punkt, ja. Also ich bin ja selber viel in selbstfahrenden Fahrzeugen unterwegs, ja. Also von zu Hause hier zum Office, ja, da 15 Minuten Fahrt, ja, aus dem Zentrum von Jerusalem hier in den Norden der Stadt, auch jetzt von Jerusalem nach Tel Aviv und im Prinzip gesamt Israel. Wir haben hier über 10.000 Kilometer jetzt an Straßen. Im Prinzip ganz Israel ist verfügbar in unserer HD-Karte. Und wir fahren im Mischbetrieb. Ja, das heißt also heute jeden Tag, auch jetzt heute später, ja, wenn ich nach Hause fahre, erlebe ich das, also wie das Fahrzeug eben mit Fußgängern, mit anderen Verkehrsteilnehmern verhandelt letztendlich aus Sicht, sag mal, der anderen Verkehrsteilnehmer ändert sich prinzipiell nichts. Ja. Also wir versuchen zum Beispiel also unseren digitalen Fahrer also so zu tunen, ja, dass der wie ein Mensch fährt. Also ich glaube persönlich, dass es am besten ist, auch keine spezielle Identifikation oder Lampen beziehungsweise Leuchten irgendwie eine Darstellung, also um sozusagen darauf hinzuweisen, dass es jetzt also ein selbstfahrendes Fahrzeug ist oder der autonome Fahrer, der digitale Fahrer fährt. Weil was wir feststellen ist, wenn das zu offensichtlich ist, dann führt es eher zu Leichtsinn, ja, also von zum Beispiel anderen Verkehrsteilnehmern oder auch jetzt Personen, ja, die jetzt einfach sagen, ich erlaube mir mal einen Spaß und spring einfach vor das Auto, um jetzt zu sehen, weil das selbstfahrende Fahrzeug muss ja jederzeit halten können. Ich meine, auch ein selbstfahrendes Fahrzeug, wenn es 50 km/h fährt, ist es den, sag mal, Regeln der Physik sozusagen untergeordnet, braucht seinen Bremsweg und so, aber da gibt es schon interessante Videos, ja, von Waymo, von Cruise, von anderen. Ich habe selber, sag mal, da findet man ein Video auf YouTube, ja, wenn man nach Jerusalem Mobileye Robotaxi sucht, also ein, glaube 42-minütiges Video, und da hatte ich viermal, glaube ich, während der Fahrt irgendwelche Jaywalker, die einfach, ja, einfach über die Straße gelaufen sind, gar nicht unbedingt zu mir geschaut haben. Das Fahrzeug musste damit umgehen, hat natürlich entsprechend gebremst, und das heißt, also wir glauben also, dass es besser ist, im Prinzip sollten die anderen Verkehrsteilnehmer gar nicht wissen, ja, dass das ein selbstfahrendes Auto ist, weil dann verhalten die sich so, wie sie es heute auch gewohnt sind, und man hat dann einfach einen gewissen Respekt, ja. Das ist ein Fahrzeug, das fährt 50, 70 km/h, selbst in der 30er-Zone, und man sollte dem sozusagen, also mit dem genauso umgehen. Natürlich an einem Fußgängerüberweg, wenn ein Zebrastreifen da ist, sollte ich dann genauso vertrauen können, ja, wenn ich dort drüber gehe, dass das Fahrzeug mich erfasst, mich sieht, also im Sinne von Umgebungserfassung, ja. Und also ich persönlich bin da also der Überzeugung, dass das also im Mischbetrieb sogar für 20 Jahre, ja, oder vielleicht sogar für immer betrieben werden muss und funktionieren muss. Dementsprechend stellen wir sozusagen alles darauf ein, und wir sagen auch, also jetzt im Prinzip die ganze Vernetzung, ja, zur Infrastruktur, das ist alles nice to have. Im Prinzip muss das Fahrzeug ohne Netzverbindung, ohne Funkverbindung, ohne irgendwie Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, ohne Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation, selbst ohne GPS in einem Tunnel oder im Schwarzwald umgehen können. Und so sozusagen wie heute der Mensch auch, der irgendwo hinfährt und sich, sagen wir mal, zurechtfindet, die Umgebung lernt oder schon kennt oder über eine Karte verortet, so sollte es funktionieren.
Ja, das war Johann Jungwirth. Er hat uns mitgenommen auf eine Reise ins wahrscheinlich spannendste Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz, nämlich die autonomen Autos. Wir danken sehr für das Gespräch, fanden das sehr spannend und hoffen, dass wir dann ab 2025 auch hier in Deutschland autonom fahren können. Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang April wieder mit einem neuen Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.